Man überlegt sich, wird meine Arbeit eigentlich wertgeschätzt im Unternehmen? Die Frage steht im Raum, wäre ich bedeutungslos, wenn ich dann irgendwann einmal in Rente gehe? Also da stellen sich ganz viele grundsätzliche Fragen, wo man eine Art wie einen neuen Lebensabschnitt kommt, der halt mit vielen Ängsten verbunden ist. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch in der Wirtschaft lernen, damit umzugehen.
Die Muriel fragt nach. Der OBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 66. Folge vom OBT-Podcast. Mein Name ist Muriel Burgas und ich freue mich sehr, durch die kommende Sendung durchzumoderieren. Wir sind mit dem Thema Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben schon verschiedene Perspektiven gehört und heute nehmen wir nochmal eine neue Perspektive ein. Und zwar freue ich mich sehr, dass wir heute Hans Rupli zu Gast haben. Er ist Präsident vom Netzwerk Focus 50+ und wird uns da einen Einblick geben. Hans, schön bist du da. Ich freue mich sehr, dass du Zeit genommen hast.
Ich freue mich auch sehr. Ist ein wichtiges Thema, über das müssen wir diskutieren.
Genau. Wir haben uns schon vor einigen Jahren kennengelernt, anfangs 2022, und zwar beim Lancierungsevent von eurem Netzwerk. Und seither ist vieles passiert. Erzähl doch kurz zum Netzwerk, Hans.
Ja, das ist tatsächlich so. Es ist sehr viel gegangen. Die Initiative ist ja eigentlich lanciert worden vom Schweizerischen Arbeitgeberverband mit der Erkenntnis, dass die Demografie in der Wirtschaft extrem wichtig ist, weil es einerseits im volkswirtschaftlichen, andererseits aber auch im betriebswirtschaftlichen Impact hat. Und in dem Sinn sind wir gestartet mit Überlegungen, wie könnte man das Thema bewirtschaften. Und sind dann auf die Idee gekommen, dass wir einen Verein gründen als Arbeitgebernetzwerk zum Thema Focus 50+. Das heisst, unsere Mission ist, dass wir einen Beitrag leisten können, dass man das inländische Arbeitskräftepotenzial optimal nutzt. Natürlich Schwerpunkt dann auf ältere Mitarbeitende. Ja. Und wenn man so ein bisschen eine Umfeldbetrachtung macht, dann gibt es ja verschiedene Organisationen, die auch in diesem Thema unterwegs sind, aber eigentlich mehr fokussiert auf Arbeitnehmende. Wir sind klar fokussiert, dass wir bei den Arbeitgebenden ansitzen und haben dann überlegt, wie könnte man das machen und sind zur Erkenntnis gekommen, dass es einen systemischen Ansatz braucht. In dem Sinn, dass man Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammennehmen muss, weil alle diese drei Partner müssen einen Beitrag leisten, dass wir wirklich in der Schweiz weiterkommen zu diesem Thema. Und so haben wir ins Herzen von dieser Initiative den neuen Trialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gestellt. In dem Sinn haben wir im Organisationsmodell da abgebildet, dass wir drei Beiräte haben. Einen Wirtschaftsbeirat, einen wissenschaftlichen Think Tank und einen Expertenbeirat Wirtschaftspolitik.
Wahnsinn.
Und so diskutieren wir miteinander am runden Tisch. Ist immer extrem spannend, weil natürlich ganz viele Sichtweisen dann auf das Thema fokussiert werden können. Und ich glaube, da ist ein grosser Mehrwert, der jetzt schon entstanden ist, dass wir einfach auch einen Beitrag leisten können, dass Wirtschaft und Wissenschaft näher zusammenrutschen, weil da sehr, sehr viel Potenzial für Entwicklung besteht.
Absolut. Extrem spannend, eben schon vieles passiert, Think Tank, Beirat etc., alles vorhanden. Jetzt sieht man ja, in der Gesellschaft wird ja viele vor allem über die junge Generation diskutiert, über die Jüngsten, was man machen sollte. Ihr habt das Bedürfnis erkannt, zum bewussten Gegenpol zu erstellen, wo man gesagt hat, hey, das braucht es auch. Die gehen zumindest vergessen. Oder eben, wie du gesagt hast, hey, die sind eigentlich wichtig für unsere Wirtschaft.
Ja, also ich glaube, wir müssen die demografische Entwicklung vielleicht einmal schnell vor Augen führen. Also, wenn wir die Entwicklung bis 2040 anschauen, in dieser Zeit werden wir etwa 700'000 mehr Rentner haben. Und es kommen in der gleichen Zeit nur etwa 230'000 neue Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt rein. Das heisst, wir haben ein Negativsaldo von 470'000 Arbeitnehmenden. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zu der gesamten Erwerbsbevölkerung in der Schweiz, wo etwa 5,5 Millionen Menschen arbeiten, dann ist das doch sehr signifikant, oder?
Bis 2040 hast du gesagt.
Genau. Wahnsinn. Das heisst mit anderen Worten, wir brauchen alle Arbeitskräfte, ob jung oder alt. Mhm. Wir müssen nur den Schlüssel finden, wie die ideal zusammenarbeiten, weil beide haben ihre Qualitäten.
Ja, ja. Aber das ist, also muss man sich schon mal auf die Zunge zergehen lassen. Also 700'000, die in Rente gehen und nur 230'000, die nachher kommen.
Ja.
Also ein riesen Gap, der rum ist.
Genau.
Und dafür schrillen die Alarmglocken eigentlich schon ein bisschen zu wenig laut, oder?
Absolut, absolut. Bin ich voll einverstanden. Und ich meine, das ist ja nicht das Einzige, was passiert, oder? Jede Arbeitskraft, die in Pension geht, verlieren wir auch sein Erfahrungswissen.
Ja.
Das heisst, Wissensmanagement in der Wirtschaft wird zum grossen Thema. Und wenn wir jetzt noch den Link auf KI machen, oder, müsste ja auch Wissensmanagement so strukturiert sein, dass man dann auch KI kann einsetzen kann, um das Wissen zu erhalten. Also auch nur schon da ist, sind riesen Herausforderungen in der Wirtschaft.
Ja, absolut.
Parallel dazu haben wir ja weitere Entwicklungen, ich habe es erwähnt, KI, wo sehr disruptiv wirkt in der Wirtschaft. Mhm. Da wird sich extrem viel verändern. Wir gehen davon aus, dass etwa 70% von allen Arbeitnehmenden betroffen sind von dieser Entwicklung. Nicht im Sinn, dass die ihre Arbeitsstelle verlieren, sondern dass sich einfach ihre Arbeit verändert.
Absolut.
Durch das, dass man neue technologische Tools kann einsetzen kann. Ja. Gleichzeitig stellen wir fest, dass in der Gesundheitsentwicklung mit den psychischen Erkrankungen die fast explosionsartig ansteigen. Mhm. Wenn man das zusammenzählt im Jahr, reden wir etwa von 12 Milliarden Gesundheitskosten durch die Entwicklung. Also sind alles sehr wichtige Impulse, die wir anschauen und wo wir Antworten entwickeln müssen. Wie können wir den Arbeitsmarkt so gestalten, dass wir in der Schweiz den Wohlstand erhalten können?
Ja.
Wie dass wir das Sozialwerk können sichern können, aber nicht zuletzt auch auf Unternehmensseite, wie man Produktivität kann sicherstellen kann.
Absolut, absolut. Und eben, du hast schon gesagt, vor allem das Ganze auch noch ganzheitlich mit den verschiedenen Aspekten, technologisch, psychische Gesundheit etc.
Genau.
Wahnsinn. Ja, also wir sind schon sehr tief im Thema. Vielleicht gleich noch mal ganz so zum Anfang. 50 plus, es gibt ja auch viele Klischees.
Ja. Wo,
über die Jungen, aber auch über die Älteren.
Richtig.
Und was würdest du sagen, was sind so die Klischees auf dem Arbeitsmarkt, die dich am meisten stören, nerven, über die älteren Mitarbeitenden?
Das extrem ist ja schon noch viel, sehr präsent. Extrem viel. Also es gibt extrem viele Klischees. Eins, wo man immer hört, da kommt meistens ziemlich am Anfang, die sind zu teuer.
Ja, okay.
Natürlich ist es so, dass die höhere BVG-Kosten haben, aber wissenschaftlich gesehen ist das nicht beleidigt, wenn man eine ganzheitliche Betrachtung macht. Weil wenn man heute das Verhalten von jungen Arbeitnehmern auf dem Arbeitsmarkt schaut, die wechseln vielleicht im Schnitt still etwa alle 4 Jahre.
Ja.
Ein 50-Jähriger bleibt in der Regel, vielleicht sogar bis zum Pensionierungsalter oder drüber.
Ja.
Das heisst, wenn man Rekrutierungskosten und Arbeitskosten rechnet, dann ist eben der ältere Mitarbeiter nicht mehr teurer.
Ja.
Das zweite Urteil ist, wo man immer wieder hört, die sind nicht mehr gleich leistungsfähig wie Junge.
Mhm.
Aber ich sage es immer so, jetzt auch beispielsweise in Bezug auf KI, oder? Man kann schon sehr schnell arbeiten. Man kann auch technologische Mittel hervorragend brauchen, aber irgendjemand braucht es noch, der dann überlegt, kann die Antwort von KI richtig sein.
Ja.
Also da wieder das Erfahrungswissen, das eben extrem relevant ist. Letztendlich glaube ich auch in einer Zeit, wo sich derart schnell vieles verändert, braucht es Leute, die Stabilität in ein Team hineinbringen. Mhm. Das heisst, die Lebenserfahrung von diesen Leuten ist eben durchaus sehr wichtig. Die hochentwickelte Sozialkompetenz, die die Altersgruppe hat, ist ebenfalls sehr stabilisierend in den Teams.
Ja.
Und das, was man immer wieder vergisst und ich immer wieder probiere, aufmerksam zu machen darauf, ist, dass viele Unternehmen eigentlich nur die Innenperspektive sehen.
Mhm.
Aber letztlich muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass Demografie in der Gesamtgesellschaft wirkt. Das heisst, die Gesamtgesellschaft wird älter. Mhm. Wirtschaftlich gesehen wird der Kunde älter. Mhm. Und jetzt bin ich doch eigentlich gut bedient als Unternehmung, wenn ich diesen Generationen durchmisches Team habe, dass nicht zwingend ein 80-Jähriger dann einen 60-Jährigen bedient, sondern dass man eben dort auch die Flexibilität hat, je nach Kundengruppierung, dann mit den entsprechenden Leuten die Serviceleistungen zu erbringen.
Absolut, das war ein Plädoyer.
Ja.
Da können sich wahrscheinlich alle Unternehmen schieben, abschieben und sagen, das hat jetzt absolut Sinn gemacht, was der Hans erzählt hat. Logisch, müssen wir eigentlich machen. Das stimmt. Jetzt, selber bist du auch mal an dem Punkt gewesen, wo du vielleicht 50 geworden bist, wo du dir Gedanken gemacht hast. Oh, wie weiter hast du dir dann Gedanken gemacht? Hast du gedacht, oh, beruflich gibt es jetzt eine Veränderung? Hat dich das irgendwie beeinflusst oder gar nicht?
Also mir ist so, dass ich vielleicht ein bisschen privilegiert bin in der Art, wie ich arbeite. Also mit wenigen Ausnahmen bin ich eigentlich mein ganzes Erwerbsleben selbstständig gewesen. Das heisst, ich habe vielleicht mehr Möglichkeiten in diesen Arbeitsfeldern arbeiten, die auch zu meinem System gehören.
Ja.
Darum ist die Altersorientierung für mich eigentlich gar nicht ein Thema gewesen. Also ich bin jetzt 67.
Ja.
Und bin immer noch extrem interessiert, arbeite immer noch sehr viel. Und von dem her gesehen, glaube ich, müssen wir ganz generell lernen in der Wirtschaft, dass man Mitarbeiter nicht anhand von seinem Alter beurteilt, sondern dass man mehr vielleicht sensibler wird in der Fragestellung, in welcher Lebensphase ist der Mitarbeiter, was hat er in dieser Lebensphase für Bedürfnisse? Oder auch viel mehr den Kompetenzblick auf den Mitarbeiter richtet und überlegt, was kann der Mitarbeiter, wo hat er seine Kompetenzen? Und wenn man das so macht, dann spielt es halt dann plötzlich gar keine Rolle.
Absolut. Das Zukunftsinstitut hat nämlich das auch mal gemacht. Sie haben nämlich nicht von Generationen geredet, sondern eher von Lebenstypen.
Ja.
Und dann eben auch gesagt, es gibt natürlich eine gewisse Häufung. In einem gewissen Alter gibt es vielleicht mehr Lebenstypen als in einem anderen Alter. Aber letztendlich ist es eigentlich eher eine Frage von Lebensphasen, wo man gerade ist. Und es gibt ganz andere Perspektiven, weil egal was Alter ist, kann man sich teilweise in der gleichen Lebensphase befinden.
Absolut. Oder? In dieser Lebensphase, wo halt die 50-Jährigen oder die Älteren sind, muss man schon zur Kenntnis nehmen. Ich meine, man überlegt sich, wird meine Arbeit eigentlich wertgeschätzt im Unternehmen? In vielen Unternehmen ist halt doch ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen Jung und Alt, wenn man da in der Unternehmenskultur oder auch in der Führungskultur zu wenig thematisiert. Die Frage steht im Raum, wäre ich bedeutungslos, wenn ich dann irgendwann mal in Rente gehe. Also da stellen sich ganz viele grundsätzliche Fragen, wo man eine Art wie einen neuen Lebensabschnitt kommt, wo halt mit vielen Ängsten verbunden ist. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch in der Wirtschaft lernen, damit umzugehen. Was ich feststelle und ich mich auch freue daran, ist, dass viele Unternehmen das erkannt haben. Und der Schlüssel zu einer besseren Entwicklung ist ja, dass man in die Führung investiert. Also heute muss man klar sagen, Generationen durchmischt das Team oder auch ein diverses Team, wenn wir jetzt nicht nur das Alter anschauen, ist halt in der Führung komplexer. Also wenn man nur schon daran denkt, was jetzt ein Junge für eine Wertewelt hat, was ein 50-Jähriger für eine Wertewelt hat, da klafft relativ stark auseinander.
Ja.
Und mit dem muss man können umgehen. Ja. Aber nicht zuletzt in dieser Beziehung denkt es mir immer wieder, wenn ich jetzt schaue, wenn Junge in Arbeitsmärkte reinkommen, beispielsweise für eine Berufslehre, müssen wir uns schon bewusst sein, es kommt immer mehr Erziehungsarbeit auf die Unternehmung zu. Also die Eltern leisten nicht mehr eine volle Erziehung in der Regel. Und von dort her glaube ich, nur schon aus dem Gesichtspunkt ist halt dann wieder wichtig, dass man ein altersdiverses Team hat, wo das auffangen kann.
Ich finde es interessant, was du jetzt gesagt hast, man fragt sich vielleicht auch mehr, hey, wird meine Arbeit eigentlich geschätzt, wertgeschätzt, oder? Und das sind ja schon eigentlich auch Themen, die auch die Jungen beschäftigen, heute mehr denn je, oder dass sie auch einen Anspruch haben an Wertschätzung, oder? Natürlich kann man sagen, vielleicht ein unterschiedliches Wertesystem, aber so der Anspruch an Wertschätzung und gesehen werden, würde ich sagen, ist bei den Jungen genauso da.
Ich glaube auch, also so unterschiedlich in den Grundbedürfnissen, sage ich jetzt mal, sind die nicht.
So. Ja, ja, ja.
Also von dort her, glaube ich, geht es einfach darum, dass man auch Vorurteile abbauen kann, indem man die Generationen zusammenführt und vielleicht im Unternehmen auch Massnahmen trifft in dieser Beziehung.
Ja. Jetzt hast du eben gerade schon gesagt, du hast das Gefühl, es ist doch mehr Bewusstsein da in den Unternehmen. Das bringt mich so ein zum Thema Status quo. Wie hast du denn das Gefühl, ist es momentan in der Schweizer Unternehmenslandschaft? Ist es Bewusstsein da? Gibt es Branchen, wo das besser vorleben, wo vorausgehen, Unternehmen?
Ja, ich glaube, das Bewusstsein wird steigen. Einfach nur schon ausgelöst durch den Arbeits- und Fachkräftemangel. Was ich feststelle, ist, dass wir differenzieren müssen. Also wo ist denn Bewusstsein vorhanden? Also in den HR-Abteilungen ist klar, die sind täglich mit dem konfrontiert. Ja. Dort ist eine hohe Sensibilität feststellbar. Wenn ich mich immer wieder wundere, ist, wenn ich dann so ein bisschen auf VR-Ebene aufgehe, stelle ich fest, dass eigentlich gar kein Thema in den meisten Unternehmen. Also ich habe mal an einer Podiumsdiskussion mitgemacht, wo etwa 350 Teilnehmer waren. Da ist die Frage in den Raum gestellt worden, welche Unternehmung schafft auf der Basis von einer Strategie an diesem Thema. Und da haben vier Personen aufgegeben. Also das zeigt eigentlich alles, oder?
Ja.
Und warum ist denn das so wichtig? Weil letztendlich der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Unternehmenskultur und in der Führungskultur. Also eine wertschätzende Führungskultur, eine gesunde Führungskultur. Und wer ist denn verantwortlich für Kultur im Unternehmen? Das ist eigentlich der Verwaltungsrat, oder?
Eigentlich.
Und darum sind wir auch dran, auf dieser Ebene noch viel stärker zu sensibilisieren oder auch aufzuzeigen, was mögliche Lösungsansätze sein könnten. Dass eben das Thema auch von oben getrieben wird. Und letztlich glaube ich, eine positive Entwicklung ist nicht gratis zu haben. Also da muss die Unternehmung auch bereit sein, Geld und Arbeitsleistung zu investieren. Und, und das geht immer besser, wenn eine Geschäftsleitung vom Verwaltungsrat einen Auftrag hat, alles okay hat, zu investieren, wie wenn alles aus dem HR kommt und von dort her als HR dann fast allein gelassen wird. Da sind keine guten Entwicklungen. Ja. Branchenspezifisch, glaube ich, kann man nicht sagen, dass da auffällige Branchen gibt. Ich glaube, wir müssen ändern auf Stufen Unternehmen. Schauen, es sind natürlich nicht alle Unternehmen und nicht alle Branchen gleich ausgesetzt gegenüber dem Arbeitskräftemangel. Aber ich glaube, man muss eigentlich auf die einzelnen Einheiten anschauen. Und dort stelle ich fest, dass es sehr innovative Firmen gibt, wo ich überzeugt bin, dass die einen Marktvorteil generieren darüber. Und es gibt andere, die noch gar nicht so gemerkt haben, was sich da alles verändert. Und darum gibt es uns, dass wir das aufzeigen können.
Ja, also ich finde es eine sehr wichtige Arbeit, weil es fällt ja, wenn man so ein bisschen die Eisenhower-Matrix anschaut, fängt es natürlich unter das wichtig, aber nicht dringend, oder so bei vielen. Und also eigentlich wäre es schon dringend, aber so im klassischen unternehmerischen Alltag ist es definitiv nicht dringend, oder? Sondern es ist auch, es wäre wichtig für irgendwann mal.
Ich vergleiche es immer mit der Klimaerwärmung. Ähnliche Entwicklung, oder? Es ist relevant, die Entwicklung. Sie ist nicht mehr korrigierbar, wenn wir nicht reagieren, aber sie ist schleichend. Und immer schleichende Prozesse sind eben doch halt so charakterisiert, dass man dann vielleicht auch nicht zuoberst auf der Agenda hat.
Ja, jetzt haben wir eben so ein bisschen darüber geredet, welche Klischees dich stören, wenn wir über Generationen 50 plus reden. Jetzt eben, du hast schon das erste Plädoyer gehalten, wieso, dass es eigentlich doch extrem wichtig ist für die Unternehmen. Und doch noch einmal, wo sagst du, sind eigentlich die grössten Wettbewerbsvorteile von diesen Mitarbeitern, wenn man die eben im Unternehmen auch hat?
Also ich würde mal gerne bei der Diversität ganz generell anfangen. Also ich glaube, man weiss, dass diverse Teams einfach leistungsfähiger und ich sage jetzt mal, ein bisschen intelligenter sind in der Art und Weise, wie man Projekte anpackt und umsetzt. Weil ein Wissen von verschiedenen Blickwinkeln her in ein Projekt gebracht wird und durch das die Projektqualität steigt. Also von dort her ist sicher da auch in Bezug auf die Altersdiversität ein wichtiger Faktor, dass halt eine erfahrene Arbeitskraft durch alle die Erfahrungen, die sie schon gemacht haben, viel Wissen kann einbringen kann. Viel Stabilität in ein Team kann bringen, wo der Junge profitiert davon und umgekehrt kann der Ältere wieder profitieren vom jungen Fachwissen von der jungen Generation.
Ja.
Vielleicht auch von anderen Blickwinkeln auf Projekte und aufs Leben.
Absolut.
Und das bereichert ja eigentlich extrem. Und darum glaube ich, altersdurchmischte Team, das ist nicht einfach eine Sozialaufgabe für ein Unternehmen, die auch wichtig ist, sondern meiner Meinung nach hat das mit Wettbewerbskraft zu tun. Also ich glaube, diverse Teams machen ein Unternehmen wettbewerbsfähiger wie homogene Teams.
Ja, mir fällt das Beispiel ein völlig ein anderes Thema, aber in einem Fußballteam ist man ja eigentlich auch froh, wenn man eine Durchmischung hat von erfahrenen Spielern und jungen, motivierten, spritzigen Spielern. Oder man würde jetzt sagen, nein, das sollen nur erfahrene sein oder nur junge Spieler. Oder?
Ja.
Also dort will man eher darauf achten, dass die Mischung irgendwie stimmt.
Wenn man sagt, genau
das
gleich.
Ist erfolgreicher.
Ja, genau.
Ja. Wo siehst du denn vielleicht auch Spannungsfelder oder wo du sagst, ja, das sind Herausforderungen, das ist auch ein Thema, das man nicht von der Hand weisen kann?
Was mich begeistern würde, wenn es uns gelingt, dass wir das wirklich als strategisches Thema positionieren können im Unternehmen. Wenn das gelingt, dann glaube ich, haben wir viel schnellere und viel zielgerichtetere Entwicklung.
Ja.
Das Zweite, glaube ich, ist wirklich die Führungskultur, auch die Komplexität der Führung, die wir anschauen müssen.
Ja.
Vor allem bei jungen Führungskräften.
Mhm.
Und dort, glaube ich, kann man wirklich sagen, es lohnt sich sehr, wenn man in das investiert, dass die Diversität an Meinungen, an Bilder auch aufgenommen werden und die Menschen genauso, wie sie es brauchen, können begleitet werden. Mhm. Ich stelle auch immer wieder fest, dass Unternehmungen die Altersgruppierungen auseinandernehmen. Also wenn sie Kompetenz von einem Älteren fördern im IT-Bereich, dann schicken sie denen einen Kurs extern.
Ja.
Mich dünkt, das wäre jetzt ein Bereich, wo eigentlich ein hervorragendes Trainingsfeld wäre, um Jung und Alt zusammenzuführen, weil der Junge kann im Älteren sein Wissen mitgeben, sein aktuelles junge Wissen. Und der Ältere kann mit seiner Erfahrung, gerade jetzt in der KI-Entwicklung, auch sehr viel an die Jungen weitergeben.
Ja.
Und immer dann, wenn man zusammen schafft, wenn man merkt, der andere hat komplementäre Kompetenzen zu meinen, dann wird ja die Wertschätzung grösser. Absolut, also wir kennen plötzlich, hey, der hat eigentlich recht und an das habe ich gar nicht gedacht.
Ja.
Und ich glaube, da müsste ein bisschen gefördert werden. Oder? Ja. Da kann man beispielsweise in Tandemlösungen machen, dass man eine Art wie ein Goethe-System hat. Oder andere Formen, ich habe mal von einer Unternehmung gelesen, die in der Zeitung einen Artikel hatte, der geschrieben hat, bei uns trinkt man um 16 Uhr Apéro. Dann bin ich stutzig geworden und habe den Artikel gelesen und der hat sich eigentlich darauf bezogen, dass da ein Projekt ist, intern, wo sie immer wieder spezifische Arbeitnehmende zu einem Apéro zusammenführen, dass Jung und Alt sich treffen können, dass die sich austauschen können und dass der Kit untereinander durch solche kreative Massnahmen kann gefördert werden. Und in dem Sinn, glaube ich, kann man die Unternehmen nur auffordern, kreativ zu denken, Möglichkeiten zu nutzen und da wird auch die Arbeitnehmenden begeistern.
Absolut, das ist ein spannender Punkt. Ich kann ja auch noch so also Reverse Mentoring, oder, wo man sagt, hey, die Jungen bringen den älteren Leuten etwas bei, aber eben genau, das Mentoring ist das Klassische, das muss ja genau gegenseitig sein, es muss nur einseitig sein,
dass
man voneinander lernen kann. Was würdest du sagen, was braucht es, dass eben gelingt, die generationenübergreifende Zusammenarbeit? Wir wissen eigentlich, wir wären leistungsfähiger als Team, wenn wir jetzt ein diverses Team hätten. Mhm. Wir brauchen alle, wir wollen, jetzt sagen wir noch einen Auftrag vom Verwaltungsrat.
Mhm.
Was braucht es, dass es funktioniert?
Ist eigentlich relativ einfach. Es braucht begeisterte, neugierige Mitarbeitende. Dort fängt es an. Oder? Und dann muss ich mir halt überlegen, wie schaffe ich das, dass die neugierig und begeisterungsfähig sind. Also gerade jetzt in Bezug auf ältere Leute, wo man sogar eigentlich damit liebäugelt, dass immer mehr über das Referenzalter ausschaffen, ist ja Voraussetzung, dass der noch neugierig ist.
Ja.
Wie kann man Neugierigkeit fördern, indem man vielleicht nicht 30 Jahre das Gleiche macht, sondern auch so ein bisschen Modell von Jobrotation sind natürlich interessant. Mhm. Wenn die immer wieder in einem anderen Arbeitsbereich eingesetzt werden, dann sind sie immer wieder neu konfrontiert mit Neuem und können lernen und sich begeistern an dem. Und da hält eine Arbeitskraft frisch, neugierig und ein Neugieriger lernt auch. Oder?
Mhm.
Also ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie kann ich auch über Älteres den Arbeitsmarkt fähig behalten.
Ja.
Und da fängt immer eigentlich mit der Begeisterung vom Einzelnen an. Also letztlich kann man sagen, Arbeit muss Spass machen.
Ja.
Und wenn das der Fall ist, dann ist Alter eigentlich überhaupt nicht mehr relevant.
Und etwas, was du ganz am Anfang hast gesagt hast, ist jetzt schon noch relevant, das Thema von der Wertschätzung, oder? Also es ist natürlich dann schon noch, manchmal hört man so, ja, die haben gar keine Lust mehr, oder? Und dann ist ja so ein bisschen, woher kommt das dann?
Ja.
Mangelnde Wertschätzung, Abstellgleis, was auch immer.
Mhm.
Ich muss sagen, das spielt schon eine wichtige Rolle, denn wenn man sich wertgeschätzt fühlt, ist auch natürlich mehr Begeisterung oder Interesse.
Aber wenn ist das der Fall, oder? Wir kommen immer wieder auf das gleiche Rezept, wenn ich eine gute Unternehmenskultur pflege.
Ja.
Die eben ausgerichtet ist auf solche Herausforderungen und wenn die Führungsleute verstehen, die Kultur umzusetzen und zu leben.
Und dann reden wir nicht über das Alter, das ist völlig irrelevant.
Nein, irrelevant. Völlig irrelevant.
Ja.
Also wenn ich mich mit 67 anschaue.
Wir reden auch nicht über das Alter. Nur wegen dem Podcast.
Genau,
so schnell.
Ist doch ein gutes Beispiel.
Genau. Jetzt nehmen wir die Arbeitgeberperspektive an. Jetzt schauen wir gleich mal den Arbeitnehmer an. Was können Mitarbeiter 50 plus machen, wenn sie sagen, hey, ich höre den Podcast, es klingt mega inspirierend und gut.
Mhm.
Und trotzdem erlebe ich es anders im Alltag. Was wären deine Empfehlungen?
Ich glaube, wir müssen versuchen, ein bisschen selbstsicher aufzutreten. Also nicht immer sich und seine Arbeitsleistung in Frage stellen. Weil jetzt vielleicht ein Jüngerer gewisse Arbeit ein bisschen schneller kann erledigen kann wie ein Älterer. Das ist eigentlich gar nicht so relevant. Also dort fängt es eigentlich an. Und zweitens, wenn wir jetzt so ein bisschen an die Arbeitsmarktfähigkeit denken, braucht es eigentlich immer zwei. Oder? Der Arbeitgeber, der Möglichkeiten muss zur Verfügung stellen. Und der Arbeitnehmer, der sich einfach auch interessieren muss. Weil letztlich, wenn man ja einen doppelten Mehrwert hat, einerseits hat der Arbeitnehmende den Mehrwert, dass er arbeitsmarktfähig bleibt, dann steigen auch seine Chancen, sich im Arbeitsmarkt können zu bewegen und ein Unternehmen hat Interesse, dass er kompetente Mitarbeiter hat. Und ich glaube, so muss man das ein bisschen sehen. Es ist eine Art wie so ein Aushandeln und wenn man an Aushandeln denkt, glaube ich, hätte man bewährte Möglichkeiten in einem Mitarbeitergespräch, die Interessensabwägung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vielleicht ein bisschen detaillierter zu machen.
Ja.
Vielleicht auch ein Mitarbeitergespräch eher auch in die Richtung von einem Laufbahngespräch zu entwickeln, wo man mit dem Mitarbeiter mal anschaut, wo wird er in 5 oder 10 Jahren stehen.
Mhm.
Ich glaube, das sind noch grosse Chancen, die wir nicht nutzen. Weil, wenn ich die aktuellsten Studien anschaue, sagen bereits etwa 50% der Teilnehmenden, sie wären bereit, über das Referenzalter auszuschaffen. Ja. Voraussetzung sind einfach entsprechend flexible Arbeitsmodelle.
Ja.
Und wenn wir die Bereitschaft schon haben und die zunimmt und wir einen Arbeitskräftemangel haben, dann wäre es eigentlich intelligent, wenn man in diese Themen investiert.
Absolut. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, dass man absolut sagt, wie können wir die, das ist ja ein Thema von Identität oder absolut, für jeden Einzelnen.
Ja.
Und es ist ja auch ein extrem abrupter Stopp aktuell, dass man eigentlich sagt, jemand schafft 100% und dann voll bremsen, jetzt bist du in Rente, anstatt zu sagen, hey, es gäbe vielleicht bessere Modelle, oder zum die Transition zu schaffen, im Teilzeitformat, weiterhin drin sein. Und eben auch das Thema, wo du gesagt hast, die Wissenssicherung, wo einfach extrem viel Wissen wegfällt.
Ja, ja, genau. Also viele Unternehmungen sprechen da aus, dass sie vorbildlich handeln und sie Pensionierungsvorbereitungskurse anbieten. Ja. Und wenn man dann zurückfragt, ja, ist dann auch ein Element von dem Kurs, dass man gar nicht aufhört zu arbeiten, sondern auf irgendeine Art und Weise weiter arbeitet. Und bei den meisten wird eben der Punkt wieder das ausblendet. Nicht. Also von dort her, glaube ich, müssen wir einfach lernen, dass wir uns als Unternehmung engagieren und wach und kreativ sind, wie man letztendlich die Produktivität erhalten kann. Weil wenn Demografie so wirkt, wie ich am Anfang beschrieben habe, haben wir eigentlich nur zwei Lösungsansätze. Also entweder muss die Erwerbsbevölkerung anzahlmässig steigen, heisst, man müsste mehr Leute können motivieren, über das Referenzalter auszuschaffen, oder dann müssen wir Produktivität erhöhen. Es gibt eigentlich nur die zwei Hebel.
Also langfristig gäbe es noch den Hebel von mehr Kind haben, aber das ist jetzt wieder ein anderes strukturelles Problem.
Das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Dort müssen wir vor allem lange warten.
Genau. Es ist keine akute Lösung. Ja. Nein. Ja, aber und es ist ja vielleicht auch ein bisschen, dass wir uns gewöhnt sind, dass wir einfach die Sachen annehmen, wie sie sind. Unser Rentenalter ist auch in den Unternehmen vielleicht einfach angenommen, wie es ist, ohne zu hinterfragen, könnte man dort vielleicht auch rütteln. Oder man hat vielleicht das Gefühl, ja, ich konnte jetzt auch nicht fragen, du länger arbeiten, weil der geht jetzt in die wohlverdiente Rente. Das ist sicher bei auch noch vielen im Kopf, oder? Dass man dort auch denkt, vielleicht möchte er gar nicht.
Ja, also ich meine, was wir natürlich auch sehen und dann erkennen, ist, dass der Wohlstand in der Schweiz relativ gross ist. Oder? Und sehr viele Arbeitnehmende eigentlich jetzt mal rein aus der finanziellen Perspektive das Weiterarbeiten nicht nötig hätten.
Ja.
Die Frage ist einfach, was gibt mir Sinn im Leben?
Genau.
Und da glaube ich, ist die Arbeit schon noch ein wichtiger Punkt. Da hat man in der Corona-Zeit gesehen, oder?
Ja.
Wenn man mal länger nicht mehr arbeiten kann, merkt man mal, was die Arbeit eigentlich bedeutet.
Ja.
Im Sinne von Struktur im Leben,
Zugehörigkeit.
Von Wertschätzung, Zugehörigkeit und so weiter. Und ich glaube, ganz generell, ich meine, wir haben einfach ein Problem in der westlichen Kultur, dass man das Alter eigentlich immer negativ positioniert ist im Vergleich zu anderen Kulturen.
Stimmt,
da müssen wir vielleicht ein bisschen lernen, dass wir da auch ein bisschen in Frage stellen und verändern.
Ja, absolut. Es ist sicher wichtige Punkte. Wie schaut man überhaupt aufs Alter?
Ja.
Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es momentan auch einen Wandel gibt mit dem Langlebigkeitsthema, dass man gleich auch noch sagt, hey, es gibt schon eine andere Form, auf das Alter zu schauen.
Ja, ich glaube auch. Unbedingt. Und das ist auch wichtig von dort her. Wie gesagt, hat es auch eine volkswirtschaftliche Dimension. Also wenn wir immer weniger Erwerbstätige haben, die für einen Rentner sorgen, dann haben wir dann irgendwann
haben
ein
Problem.
Und
absolut.
Von dort her sind wir ja gut beraten, wenn wir das Thema wirklich ernst nehmen.
Ja, zum Blick auf du sind wir schon eine gute halbe Stunde unterwegs. Jetzt vielleicht mal so in die Abschlussrunde einläuten. Ein Mythos, wo du sagst, Mitarbeiter 50 plus, wo du gerne würdest entkräften?
Sind weniger effektiv in der Arbeit.
Ja.
Da glaube ich, da kann man in dem Sinn nicht sagen. Also da würde man also sehr den älteren Mitarbeitern ungerecht tun, weil ich bin überzeugt, dass eine gute Führung eigentlich so zu verstehen ist, dass man jeden Mensch mit seinen Fähigkeiten am richtigen Ort einsetzt.
Ja.
Und wenn man das macht, dann ist eine erfahrene Erwerbsperson extrem viel wert.
Super, danke. Zweite Abschlussrunde Frage. Ein Wunsch an Unternehmen?
Ich würde sagen, ganz ein wichtiger Punkt, den haben wir schon diskutiert, dass man es von der strategischen Dimension her prägt. Also mehr solche Themen im Verwaltungsrat im Rahmen von einer Strategie verankert und dann investiert in das Thema. Also gratis kommt man nicht weiter. Und ich glaube, eine Investition ist ja vom Charakter her so, dass man mal Geld einsetzt, aber einen Gegenwert zurückbekommt. Ja. Und ich bin überzeugt, der Gegenwert wird die Investition bei weitem, das Geld, das man eingesetzt hat, bei weitem übersteigen.
Also sonst redet ja auch nicht davon, wie können wir Fachkräftemangel mit dem umgehen. Das ist eine völlig
klar.
Auch neue Perspektive, wo
genau.
Man kann sagen, es ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, ja. Sehe ich auch so. Ja. Und letztlich muss man als Unternehmen natürlich vielleicht einfach lernen, es gibt immer zwei Märkte. Also man muss eigentlich eine duale Marktstrategie haben, im Sinne, dass auf der einen Seite man sicher stark sein im Absatzmarkt und auf der anderen Seite ist der Arbeitsmarkt immer wichtiger. Mhm. Also die Arbeitgeberattraktivität, die muss vorhanden sein, sonst findet man gar nicht mehr die Leute, die man im Unternehmen eigentlich braucht.
Ja.
Und darum braucht es eigentlich immer den dualen Blick. Und das ist auch die Rechtfertigung, warum das eigentlich ein strategisches Thema ist.
Ja. Ja. Und als dritte Perspektive, jetzt haben wir den Mythos entkräftet, Unternehmensperspektiven, jetzt nochmal ein Rat an die Mitarbeitenden im Job.
Ich denke, auch ein Mitarbeitender muss die Arbeit im Sinn von seiner Lebensgestaltung aktiv angehen. Also nicht einfach schaffen, dass es geschafft ist, sondern sich Gedanken machen, was hat die Arbeit für mich für einen Stellenwert, was für Werte sind mir im Leben wichtig, kann ich die während der Arbeit erfüllen? Mhm. Und dass man in dem Sinn beweglich bleibt, sich weiterbildet und Beweglichkeit bringt einem ja immer wieder dazu, dass, wenn man vielleicht sagt, jetzt habe ich das Arbeitsgebiet gesehen, ich will mal wieder etwas Neues, dann ist man ja auch in der Lage, etwas Neues zu machen, ja. Weil man eben durch die Weiterbildung sich dazu befähigt hat.
Ja.
Und darum glaube ich, der Arbeitnehmer muss seinen Beitrag schon auch leisten. Man kann nicht einfach vom Arbeitgeber verlangen, dass er jetzt alle Probleme löst.
Ja, ja.
Sondern es ist schon eigentlich ein Gehen und ein Nähen von beiden Seiten.
Ja, absolut. Super. Dann, wir hören immer gerne mit der Frage auf, was so dein grösstes Aha-Erlebnis ist. Jetzt in deiner Rolle vielleicht auch als Präsident vom Netzwerk 50+.
Also ich bin sehr begeistert an der Substanz, die wir haben in diesen drei Beiräten. Also der Trialoggedanke, der finde ich absolut spannend. Also mal ganz unterschiedlich denkende Leute von ganz unterschiedlichen Arbeitsgebieten zusammenzuführen und zu überlegen, wie können wir gemeinsam einen Beitrag leisten an eine positive Entwicklung.
Mhm.
Ich habe festgestellt, in der Wissenschaft ist derart viel Wissen vorhanden, aber irgendwie haben wir einfach in der Transformation in die Wirtschaft Probleme.
Ja.
Und umgekehrt aber auch, oder, dass wir eigentlich die Transformation von den Herausforderungen in der Wirtschaft, auch in die Wissenschaft, Schwierigkeiten haben zu übermitteln.
Ja.
Und darum, glaube ich, ist bei uns nicht nur die Idee, dass man einen besseren Umgang mit diesen Themen findet durch die Diskussion, sondern dass man vielleicht auch Modelle aufbrechen können.
Ja.
Oder wie schaffen Wirtschaft mit Wissenschaft zusammen oder mit der Politik zusammen?
Mhm.
Und wenn wir die viel näher zusammenbinden können, also Forschung am offenen Herzen von der Unternehmung und nicht im stillen Kämmerli, ja, an einer Hochschule, dort hin wollen wir eigentlich gehen. Und,
ja,
und das war für mich eigentlich der Aha-Moment gewesen, dass man spürt, die Leute gehen wirklich sehr positiv aufeinander zu, mit der Idee, dass jeder Einzelne vom anderen kann profitieren kann. Und die Diskussion, die begeistert mich jedes Mal.
Super, ja. Also das ist der Dialog, der einfach, ja, extrem wertvoll,
ja,
ist, wenn man das wirklich,
ja, ja,
kann gestalten.
Ja.
Ja. Super, danke viel mal, Hans. Ich will kurz zusammenfassen, was dir so als Essenz geblieben ist. Du kannst ergänzen, korrigieren.
Mhm,
gern. und dann machen wir den Abschluss. Erst ist natürlich überhaupt grundsätzlich, für was das Netzwerk Fokus 50+ steht. Ihr tun eigentlich den Arbeitgeber vertreten, im Sinne von, hey, wie können wir mit dem demografischen Wandel gescheit umgehen, wie können wir Arbeitsmarktfähigkeit sichern, das Wissen erhalten von den Mitarbeitenden und der, ja, mit dem Thema, wo wir konfrontiert sind, dass 700'000 in Rente gehen und nur 230'000 nachkommen bis 2040, wie tun wir das als Gesellschaft wirtschaftlich lösen? Dann ein zweiter wichtiger Aspekt, dass du sagst, Unternehmenskultur und Führungskultur ist entscheidend und wegen dem auch der Anspruch, dass es eigentlich ein Verwaltungsratsthema ist, dass man strategisch muss angehen und sich überlegen muss, was haben wir eigentlich für eine Kultur haben. Und du das dann gar nicht so fest über die Generationen muss reden, sondern eigentlich viel mehr über diverse Teams, die eigentlich durch das viel leistungsfähiger sind. Und der dritte Aspekt, dass du sagst, man muss natürlich als Individuum begeistert und neugierig bleiben. Mir hat das Wort auch gefallen, beweglich bleiben, dass man sagt, man tut sich weiterbilden, man hinterfragt sich, was bedeutet eigentlich Arbeit für mich, was hat das für einen Stellenwert, kann ich die Werte, die ich kann, dort abdecken, brauche ich etwas anderes und so eigentlich auch Arbeitsmarkt relevant kann bleiben. Das wären meine drei Takeaways.
Du hast das sehr gut zusammengefasst.
Dann hören wir immer gerne auf mit einer persönlichen Inspiration von unserem Gast. Hans, was wäre das, was du gerne unseren Zuhörern mitgeben würdest?
Ich glaube, wir sind ja alle herausgefordert im Moment von ganzen Haufen Entwicklungen, auch sehr negativen Entwicklungen. Und ich glaube, wir müssen im Ganzen positiv bleiben. Das ist genau auch in der Arbeitswelt so. Oder wir können uns aufregen, wenn ich den Eindruck habe, ich wäre zu wenig wertgeschätzt. Aber ich glaube, wir müssen genau umgekehrt agieren, im Sinn, dass man sagt, umso mehr bringe ich einen Beitrag gegenüber dem anderen, investiere ich in das und komme dann vielleicht Wertschätzung zurück. Also von dort her, glaube ich, dürfen wir nicht pessimistisch werden, auch wenn die Herausforderungen gross sind, sondern mit Zuversicht in die Zukunft schauen.
Super. Danke vielmals für das Schlusswort. Ich denke, extrem relevant, heute mehr denn je. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Hans, dass du da gewesen bist, dass du uns mehr zum Netzwerk Fokus 50 Plus aufgezeigt hast. Wir werden auch natürlich die Webseite und alles verlinken, dass ihr da auch mal draufgehen könnt, wenn ihr da noch weiteres Interesse habt. Danke vielmals, Hans.
Danke vielmals.
Ja, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Generationenthema. Wir haben nämlich noch als letzten Leckerbissen, sage ich mal, das nächste Mal ein Unternehmen zu Gast, das sich genau mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema, wie tun wir eigentlich Mitarbeiter langfristig im Unternehmen behalten, über das Pensionsalter vielleicht hinaus. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss zusammen.